Wie treffe ich kluge Entscheidungen? Wir müssen ständig Entscheidungen treffen. Wir treffen ungefähr 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das sind etwa alle 3 Sekunden eine Entscheidung, während wir wach sind. Also ich habe jetzt mal die Schlafenszeit abgezogen. Je nachdem, wie viel man schläft, plus minus etwa alle 3 Sekunden. Die meisten Entscheidungen davon sind unbewusst. Oder sie passieren sehr schnell hintereinander. Zum Beispiel, wenn man Auto fährt und links abbiegen will, dann schaut man in den Rückspiegel, eine Entscheidung, ich schaue in den Seitenspiegel, ich mache einen Seitenblick, ich setze den Blinker, ich fahre auf die Spur, ich schaue, bin abgebogen, innerhalb von wenigen Sekunden 8 Entscheidungen getroffen. Geht sehr schnell. Und das ist völlig okay. Also unser Hirn verarbeitet die meisten Entscheidungen einfach unbewusst, das passiert schnell. Wir müssen nicht lange darüber nachdenken. Wenn du Anfänger bist im Autofahren, dann musst du vielleicht noch ganz genau überlegen, was muss ich tun und so, und dann verpasst du die abzubiegen. Kann passieren. Meistens hat man dann jemand nebendran, der einem hilft, dass das nicht so passiert, aber irgendwann ist das Gehirn so geschult, dass man das einfach automatisch macht und dann kann man noch den Radio einstellen und macht noch irgendetwas anderes dabei oder führt noch ein Gespräch und alles funktioniert. Doch von den vielen, vielen Entscheidungen, die wir pro Tag treffen, treffen wir auch etwa 70 Entscheidungen, welche unsere Aufmerksamkeit fordern. Und die brauchen mehr Zeit, die brauchen Aufmerksamkeit. Vielleicht ist, wie du dich heute angezogen hast, ist vielleicht eine unbewusste Entscheidung. Nimmst einfach das, was da ist, zack, 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 zack. Oder du hast dir bewusst gedacht, komm, ich ziehe das an und zu diesem Hemd passt diese Hose, oder hast du da Zeit gebraucht? Viele so Tech-Nerds, also wie Mark Zuckerberg oder auch Steve Jobs, die haben gesagt, ich kleide mich jeden Tag genau gleich, dann muss ich keine Entscheidung treffen. Und Steve Jobs wurde bekannt, er hat immer einen schwarzen Rollkragenpullover an. Immer den gleichen Ding, egal, jeden Tag das Gleiche. Dann muss man eine Entscheidung weniger treffen. Und er hat gesagt, ja, ich muss schon so viele Entscheidungen treffen, die Entscheidung spare ich mir. Kann man machen. Doch in unserem Leben gibt es auch ganz viele große Entscheidungen, die wir treffen. Welche Ausbildung oder welches Studium mache ich? Welchen Job soll ich danach machen? Soll ich einen Jobwechsel machen oder soll ich da bleiben, wo ich bin? Soll ich umziehen in eine andere Wohnung, in einen anderen Ort, in ein anderes Land? Entscheide ich mich, Single zu bleiben oder eine Beziehung zu suchen und zu starten? Entscheide ich mich, eine Beziehung zu beenden? Oder sagen, hey, ich starte eine Ehe? Entscheide ich mich für Kinder, ja oder nein? Und wenn ja, wie viele? Und wie gehe ich damit um, wenn ich Kinder möchte und dann doch keine Kinder kommen? Wir treffen Entscheidungen im Glauben. Wir treffen Entscheidungen, ob wir mutig etwas Neues anfangen oder beim dem bleiben, was wir schon kennen. Vielleicht ist der Moment, um zu warten. Oder vielleicht ist der Moment, um etwas Neues anzupacken. Da gibt es ganz viele Entscheidungen. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wo verzichte ich, Geld auszugeben? Und wo gebe ich gerne Geld aus? Was mache ich mit meiner Freizeit? Wo investiere ich die? Was mache ich mit meiner Zeit nach der Pensionierung, wo man das Gefühl hat, ist wieder mehr Freizeit da. Aber ich merke, wenn ich mit Senioren spreche, der Tag ist auch gefüllt. Also gibt es auch viel zu tun und zu machen und Leute zu treffen. Irgendwie fühlt sich der Tag. Es gibt viele Fragen, die von uns Entscheidungen verlangen. Und wenn du denkst, du entscheidest nicht, dann ist das auch schon eine Entscheidung. Weil du eine Entscheidung einfach vor dich herschiebst. Und wir können an einem Tag nur eine bestimmte Anzahl Entscheidungen treffen. Und danach werden wir entscheidungsmüde. Also wenn du einen anstrengenden Job hast, wo du die ganze Zeit entscheiden musst, dann ist irgendwann fertig und du sagst nur noch, nein, 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 lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr entscheiden müssen. Es gab im Jahr 2011 eine Studie, die wurde bei Richtern gemacht. Die mussten alle paar Minuten eine Entscheidung treffen. Und zwar, ob jemand eine Bewährungsstrafe bekommt, respektive aus dem Gefängnis frühzeitig entlassen wird oder nicht. Und diese Studie ging über 1000 Gerichtsurteile. Und man hat verschiedene Dinge untersucht, also kommt es auf die Strafe an, die die haben. Da waren ganz schlimme Strafen dabei, wie Mord und Vergewaltigung. Es waren Diebstähle, es waren auch geringere Dinge dabei. Und sagte, ja, spielt das eine Rolle? Und bei der Studie wurde dann auch untersucht, spielt die Tageszeit eine Rolle? Weil eigentlich sollte es ja keine Rolle spielen, wann der Richter die Entscheidung fällt. Ob er sie am Morgen fällt oder am Nachmittag oder am Abend oder irgendwann dazwischen. Der Richter sollte ja immer objektiv sein. Doch die Studie hat herausgefunden, dass es sehr wohl darauf ankommt. Bei diesen Fällen, bei diesen über 1000 Fällen, gab es eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit von 35%, dass der Richter dem Antrag der Verurteilten stattgibt. 35%. Und die teilen sich aber ganz unterschiedlich auf. Am Anfang, wenn er anfängt zu arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit 65%, dass er stattgibt. Und dann steigt es ein bisschen, so knapp über 70%, und danach fällt es. Fällt es runter, 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 bis auf fast 0%. Und wenn dein Fall dann drankommt, dann sagt er einfach, ja, nein, tschak, weg. Weil die Standardentscheidung, wenn er entscheidungsmüde ist, die Standardentscheidung ist, nein zu sagen. Und dann geht es wieder hoch. Was ist da passiert? Sie hatten eine Pause. Und in dieser Pause haben sie gegessen. Und danach hatten sie wieder mehr Blutzucker. Sie hatten wieder sie haben Früchte gegessen. Das ist die erste Pause, so um 10 Uhr, die sie da machen. Und dann steigt es hoch. Auch wieder auf diese 65%. Und ihr seht, es sinkt nochmals ab bis zur zweiten Pause. Da ist Mittagspause. Und dann steigt es wieder hoch. Auch wieder auf diese 65%. Und gegen Ende des Tages ist es wieder bei null. Weil sie sich einfach gesagt haben, hey, es liegt an diesem Blutzucker, wie gut, dass wir entscheiden können. Wenn wir genügend gegessen haben, sind wir wohlwollender. Wenn wir müde sind, nicht. Und das Problem ist, diese Entscheidungen sind anstrengend. Und wenn wir uns anstrengen mit unserem Gehirn, dann braucht das Gehirn 50% unserer Kapazität von Blutzucker und Sauerstoff. Und wenn wir nicht uns anstrengen müssen, dann braucht das Gehirn nur 25% von Sauerstoff und vom Blutzucker. Und das Problem ist, wenn du sehr wenig Blutzucker dann hast, dann bist du nicht mehr fähig, um Entscheidungen zu treffen. Und dann sagst du einfach Standardentscheidung, ich lehne ab. So, wie ist der erste Punkt? Wie ich eine kluge Entscheidung treffe, ich schaue auf mein Wohlbefinden. Wie fit bin ich im Moment der Entscheidung? Habe ich genug gegessen? Bin ich ausgeschlafen? Weil wenn man todmüde ist, fällt man auch nicht mehr die besten Entscheidungen. Und wenn ihr mal Nachrichten schaut, Politiker, die treffen sich immer wieder mal, also vor allem von der EU habe ich das während dem Brexit und anderen Diskussionen erlebt, immer wieder gehört, ja, sie treffen sich und sie diskutieren und irgendwo am Morgen zwischen 2 und 3 Uhr, wenn alle todmüde sind und ins Bett wollen und keine Energie mehr haben, treffen sie eine Entscheidung. Statt zu sagen, komm, wir treffen uns am nächsten Tag ausgeschlafen. Und wahrscheinlich sind das nicht mehr die besten Entscheidungen, sondern es sind einfach nur die Entscheidungen, die sagen, komm, wir machen irgendwas, hauptsächlich wir können gehen. Kann ich mich auf die Entscheidung konzentrieren oder werde ich ständig abgelenkt durch irgendetwas anderes? Vielleicht durch ein Telefon, das die ganze Zeit klingelt. Oder E-Mails, die aufploppen. Oder andere Personen, die irgendetwas von mir wollen. Dann bin ich auch nicht konzentriert, um eine Entscheidung zu treffen. Und ein weiterer Punkt ist, hey, wer kann mir bei der Entscheidung helfen? Auch die klügsten Menschen wissen nicht alles. Sie benötigen Ratschläge. Wer kann dir Ratschläge geben und in dein Leben hineinsprechen? Auch Ratschläge, die du im ersten Moment vielleicht nicht gut findest. Oder wie die Eltern den Kindern Sachen sagen und Entscheidungen treffen, die die Kinder vielleicht nicht so gut finden. Oder erst im späteren Leben merken, doch die Entscheidung, dass ich nicht jeden Tag 1 Kilo Süßigkeiten gegessen habe, macht schon Sinn. Als Kind hätte man am liebsten so viel gegessen, bis man wahrscheinlich kotzt. Und hat dann immer noch eine gute Idee gefunden. Aber da haben wir Eltern, die uns den Rat geben oder auch die Regel geben, nein, das gibt es nicht bei uns. Wer darf dir unbequeme Fragen stellen und dich zu hinterfragen bei deinen Entscheidungen? Weil wir benötigen Menschen an unserer Seite, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Und die uns Ratschläge geben. Aber wahrscheinlich dürfen dir auch nicht alle Personen Ratschläge geben. Und wenn das passiert, wenn alle Personen zu dir kommen und dir irgendeinen Ratschlag geben und die alle umsetzen willst, dann änderst du wahrscheinlich jeden Tag deine Entscheidung. Weil immer eine neue Stimme kommt und sagt, ja, mach doch das oder mach doch das oder mach doch das. Und ich finde das Faszinierende an der Bibel, dass sie uns auch Ratschläge gibt und uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Sie ist ein Buch, die uns Ratschläge geben will. Und sie zeigt aber auch Beispiele von Menschen, die Ratschlägen gefolgt sind. Manchmal sehr gute und manchmal schlechten Ratschlägen gefolgt sind. Und wir sehen dann, was daraus passiert. Ich finde es ehrlich gesagt sehr entlastend, zu wissen, dass ich nicht alles wissen muss, sondern dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die gewisse Themen besser sind. Und ich kann nicht die fragen. Und ich glaube, in unserer hochkomplexen Gesellschaft ist es nicht möglich, in jedem Thema die Person zu sein, die alles besser weiß. Und da muss man sich fragen, hey, wer hat die Kompetenz dazu? Wenn ich ein medizinisches Problem habe, gehe ich zum Arzt und nicht zum Architekten. Aber wenn ich eine Baufrage habe, dann gehe ich zum Architekten und nicht zum Arzt. Das ist ja logisch, das ist ja einfach. Schwieriger wird es, wenn ich eine medizinische Frage habe und 3 Ärzte. Und dann zu wissen, hey, auf welchen Arzt höre ich jetzt? Der eine sagt, ja, man muss zuwarten, der andere sagt, man muss dieses Medikament nehmen und der dritte sagt, ja, das muss man operieren. Was macht man dann? Es ist schwierig. Und ich kann auch nicht in jedem Einzelfall jetzt sagen, hey, mach das, das und das und dann kommt's gut. Weil gewisse Entscheidungen sind auch ein Dilemma. Da gibt es meistens nur 2 schlechte Möglichkeiten. Aber man muss die bessere davon wählen. Doch die Bibel sagt uns immer wieder, hey, hört auf andere Menschen. Salomo hat das, dem wird das Buch der Sprüche zugeschrieben. Und man sagt von ihm, er sei die weiseste Person gewesen. Und immer wieder schreibt er, hey, holt euch Rat. Den Toren dünkt sein Weg recht. Aber wer auf Rat hört, der ist weise. Oder Sprüche 19, Vers 20. Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser Mensch wirst. Oder Sprüche 27, Vers 9. Das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk. Und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Und Sprüche 11, Vers 14. Wo nicht weiser Rat ist, da geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, findet sich Hilfe. Das sind nur ein paar Sprüche, die in der Bibel stehen und klar machen, hey, wir brauchen andere Menschen. Jeder König, jeder Herrscher hat Ratgeber. weil er nicht alles im Leben wissen kann. Und ich glaube, kein Mensch kann über alle Dinge Bescheid wissen. Und wenn einer denkt, er kann das und er weiß alles, ich glaube, das sind sehr unangenehme Menschen, die immer alles besser wissen oder von sich behaupten, sie wissen alles besser, in egal welchem Thema. Wir brauchen Ratgeber. Und wenn das die Könige und Herrscher brauchen, brauchen wir das ebenso. Vielleicht müssen wir keine Entscheidungen treffen, die ein ganzes Volk, eine ganze Nation betreffen, sondern nur unser Leben oder das Leben von Menschen in unserem Umfeld. Aber auch dazu müssen wir gute Entscheidungen treffen. Und ich möchte euch von einem König erzählen, der auch Ratschläge eingeholt hat. Diese Geschichte lesen wir in 1. Könige 12. Und ich lese sie euch mal vor. Rehabeam, das war der Sohn von Salomo, der diese Sprüche geschrieben hat. Salomo ist gerade gestorben und Rehabeam wird zum König. Und Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, und kehrte aus Ägypten zurück. Das ist also der Widersacher von Salomo, der musste fliehen in das Exil, hört, hey, Salomo ist tot, ich kann zurückkommen. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabeam und sprachen, dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns auferlegt hat. So wollen wir dir untertan sein. Er aber sprach zu ihnen, geht hin bis zum dritten Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte. Und sprach, wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben? Wie antwortet ihr? Ich finde, Rehabeam macht es sehr clever. Die Leute kommen zu ihm, er ist noch unerfahren, hat noch nicht so viel Ahnung und sagt, hey, es ist eine sehr wichtige Entscheidung, ich brauche Zeit. Und er sagt, okay, ich brauche 3 Tage Zeit, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist sehr wertvoll, dass wir nicht immer sofort Entscheidungen treffen müssen, sondern sagen, hey, wir brauchen eine Zeit, bis wir diese Entscheidung getroffen haben. Und dann weiß er, okay, ich bin nicht so gut, ich frage die Ratgeber meines Vaters. Die haben ihn unterstützt und das Reich ist aufgeblüht. Das wurde größer und mächtiger und es hat sich gut entwickelt. Ich frage mal die. Weil sie sagen, ja, die Steuern waren zu hoch. Sie fragen ja nach einer Steuererleichterung. Und man muss wissen, Salomo hat einen großen Tempel gebaut, er hat einen riesigen Palast gebaut und das hat alles sehr viel Geld gekostet. Und die Leute mussten einerseits Steuern abbezahlen, um das ganze Material zu kaufen, und sie mussten andererseits Frondienst leisten, um diese Paläste und diesen Tempel zu bauen. Und jetzt kommt das Volk und sagt, hey, wir hätten gerne eine Steuererleichterung. Wie würdet ihr antworten? Sagt ihr, ja, das ist die richtige Entscheidung, wir erleichtern die Steuern. Wir versuchen irgendwie als Staat mit weniger durchzukommen. Oder sagt ihr, nein, die Steuern bleiben gleich, hat sich bewährt. Oder sagt ihr, ja, nein, die Steuern müssen noch hoch, weil wir müssen noch viel mehr finanzieren. Das ist auch eine Frage, die wir uns als Staat immer wieder stellen. Und glücklicherweise müssen wir das nicht als Einzelne entscheiden, sondern wir dürfen darüber abstimmen und dann gibt es so einen gemeinsamen Entscheid und dann ist das halt so. Doch die Geschichte geht ja weiter. Sie raten ihm, sie sprachen zu ihm, wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein, dein Leben lang. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. Und er sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat, mach das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat. Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm, du sollst zu dem Volk, das dir sagt, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mache du uns leichter, so sagen, mein kleiner Finger ist dicker als die Lende meines Vaters. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, das klingt jetzt sehr, ehrlich gesagt nicht sehr schön, wenn man da Frondienst hat, dass man da noch gepeitscht wird. Ich will euch mit Skorpionen züchtigen. So, jetzt hat der König zwei Ratschläge. Der eine sagt, mach es leichter, dann lieben sie dich, weil du tust, was sie wollen. Und die anderen sagen, nein, dann machen sie, was sie wollen und du sollst doch einfach sagen, hey, ich bin der Mächtige und ich kann mit euch machen, was ich will. Was ist besser? Was ist der richtige Ratschlag? Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo zwei Personen auf dich zukommen und komplett unterschiedliche Ratschläge geben. Du fragst, hey, was soll ich da machen? Und sagt, ja, mach unbedingt das. Und die andere Person sagt, nein, mach das unbedingt nicht, mach etwas ganz anderes. Die Frage ist doch, auf welchen Berater höre ich? Und deshalb, hey, wähle deine Berater weise. Was gibt es für einen Kriterienkatalog für Berater? Ob sie weise sind oder nicht? Als erstes die Frage, hey, sind sie kompetent in diesem Bereich? Bei Rehabeam haben wir so, hey, wir haben die erfahrenen Berater, die seinen Vater beraten haben, die Erfahrung haben in Staatsführung und die gesehen haben, dass das Reich immer größer und besser geworden ist. Und wir haben eine junge, wilde Generation, die einfach sehr gut befreundet ist mit Rehabeam, aber die eigentlich noch nicht so erfahren sind in dem Punkt. Sind sie kompetent? Sind sie kompetent in dem Bereich, wo du einen Ratschlag brauchst? Doch bei vielen Lebenssituationen ist es ein bisschen indifferent. Du kannst nicht sagen, ja gut, medizinisches Problem zum Arzt, Probleme mit Hausbauen, gehe ich zum Architekten oder zum Handwerker. Das sind ja einfache Entscheidungen, wo gehe ich hin? Aber viele Situationen sind so indifferent und wir wissen nicht, auf wen sollen wir hören. Ein weiteres Kriterium für eine Entscheidung ist, hey, bringt mich diese Entscheidung näher zu Gott oder von Gott weg? Hat diese Person, dieser Ratgeber, selbst auch ein Gottesvertrauen und kann sagen, hey, ich glaube, es kommt gut, wenn du dich so entscheidest? Oder ist diese Person eher skeptisch gegenüber? Skeptisch gegenüber Gott oder generell ängstlich und sagt, ja, komm, wir machen lieber nichts. Da machen wir nichts falsch. Entscheidet oder gibt diese Person Ratschläge aus der Angst heraus? Und wenn ja, ist diese Angst rational oder irrational? Weil es gibt gute rationale Ängste, die wir beachten müssen, aber es gibt auch Ängste, die irrational sind. Und wenn wir erkennen, hey, das ist eine irrationale Angst hinter diesem Ratschlag, dann ist das kein guter Ratschlag. Und was für eine Beziehung hast du zu dieser Person? Ist sie dir wohlgesinnt? Feindlich ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, weil du fragst wahrscheinlich niemanden, der dir irgendwie feindlich gesinnt ist. Aber vielleicht ist sie verdeckt und hat nicht unbedingt Sympathien. Und dann ist es auch schwieriger, einen Ratschlag anzunehmen. Und Rehabeam, der hat ja seine Freunde, mit denen ist er gut befreundet. Hat er eine gute Beziehung. Und zu den anderen, die kennt er wahrscheinlich schon seit Kindheit an, diese anderen Berater. Zu denen hat er vielleicht auch eine gute Beziehung, aber vielleicht weniger gut als zu seinen Freunden. Will die Person, die dir einen Ratschlag gibt, mehr Macht haben, vielleicht über dich, dann ist es wahrscheinlich nicht so ein guter Ratschlag. Ich weiß nicht, wie die Jüngeren da beraten haben, die sagen, hey, wir machen euch das Joch schwerer. Wir machen es. Ja, mein Vater, sie sagen, hey, mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich züchtige euch mit Skorpione. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Also wirft man da Skorpione auf die Leute und dann stechen die Leute oder dann bringen die Skorpione die Leute um. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber es klingt jedenfalls nicht sehr verlockend. Also weder das Peitschen noch das Skorpione. Also für mich klingt beides nicht verlockend. Also ja, komm, ich arbeite gerne für einen Arbeitgeber, der entweder mit der Peitsche dahinter ist oder wenn nicht, dann kommt er mit dem Skorpion. Also es ist nicht unbedingt der Ort, wo ich sein will. Dann sage ich auch, hey, ich wechsle meine Arbeitsstelle. Glücklicherweise ist das hier nicht der Fall. Ja, stimmt, das gibt es auch noch. Aber ich habe gedacht, also ich glaube, das Wort ist hier eben nicht das für diese Skorpionpeitschen, sondern für echte Skorpione. Aber weiß auch nicht. Aber eben noch härtere Peitschen wäre auch etwas. Dann gehen die Leute noch mehr kaputt. Und Rehabeam steht genau an dem Punkt und sagt, hey, auf welche Berater will ich hören? Auf die, die viel Erfahrung haben, das jahrzehntelang schon gemacht haben, oder ich wähle einmal meine Freunde, meine Peer Group, die sind genauso wie ich, die haben auch keine Ahnung. Und er hört auf die Jüngeren, seine Freunde. Und so heißt es, so hörte der König nicht auf das Volk, denn so war es bestimmt von dem Herrn, auf das er sein Wort wahrmachte, dass er durch Ahia von Silo geredet hatte zu Jeroboam, dem Sohn Nebats. Also er entscheidet sich für etwas, und spannend ist, im Hintergrund hat Gott die Fäden in der Hand. Er sagt, ja, er entscheidet sich so, wie es Gott bestimmt hat. Das ist wahrscheinlich ein schwieriger Punkt, weil wir können in unserem Leben Entscheidungen treffen und das Gefühl haben, wir entscheiden genauso, wie wir wollen. Wir haben einen freien Willen. Grundsätzlich stimmt das auch. Aber teilweise ist Gott irgendwo im Hintergrund doch am Werken. Weil er hat dem Jeroboam einen Teil von Israel versprochen. Deshalb ist er überhaupt zurückgekehrt. Als aber ganz Israel sah, dass der König sie nicht hören wollte, gab das Volk dem König Antwort und sprach, was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Auf zu deinen Zelten, Israel, so sorge nun du für dein Haus, David. Da ging Israel zu seinen Zelten, sodass Rehabeam nur über die Israeliten regierte, die in den Städten Judas wohnten. Und als der König Rehabeam den Fronvogt Adoniram hinsandte, warf ihn ganz Israel mit Steinen zu Tode. Aber der König Rehabeam stieg eilends auf einen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. Diese große Entscheidung, die Rehabeam trifft und die er falsch trifft, hat Konsequenzen, dass ganz Israel zerbricht in zwei Teile. Und es ist nie wieder zusammengefügt worden. Es ist nie wieder zusammengefügt worden. Diese eine Entscheidung hat einfach diesen Bruch verursacht. Der große Teil des Volkes wählt ihn ganz demokratisch ab. Ist eigentlich für einen König unüblich, aber sie wählen einfach einen neuen König und sagen, ja, ab jetzt ist das unser König und nicht mehr der. Die Stämme Juda und Benjamin bleiben bei Rehabeam. Im Text steht alle die Städte von Juda, aber Benjamin ist da in dieses Gebiet hineingemischt. Deshalb bleiben die bei Rehabeam und die anderen 10 Stämme, die suchen sich einen neuen König und fallen ab. Manchmal sehen wir nicht die großen Konsequenzen, die unsere Entscheidungen haben. Und bei Rehabeam gab es riesige Konsequenzen, weil er sich falsch entschieden hat. Spannend fand ich noch den Punkt, dass das Volk zu Rehabeam kommt und sagt, dein Vater hat uns ein schweres Joch aufgelegt. Und Rehabeam sagt, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgelegt, Ich aber will es euch noch schwerer machen. Das ist eine falsche Entscheidung des Königs. Doch es gibt jemanden, der genau sagt, hey, ich gebe euch ein leichtes Joch, nämlich Jesus. Der sagt das in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, wenn Rehabeam dem Volk so etwas geantwortet hätte, wären sie ihm gefolgt. Weil Jesus ist wohlwollend uns gegenüber. Er möchte mit uns durchs Leben gehen. Er sagt uns auch, hey, ich weiß, es ist manchmal schwierig. Ich weiß, es ist mühselig. Ich weiß, ihr seid beladen. Und er sagt, hey, kommt wieder zu mir. Weil bei mir ist es leichter. Jesus sagt, hey, lernt von mir. Wie können wir von Jesus lernen? Ich glaube, ein Punkt ist Gebet. Einfach zu ihm kommen, beten, ihn fragen, hey, wie soll ich mich in dieser Situation entscheiden? Und einfach die Ruhe finden, mal stille werden und sagen, hey, komm, ich nehme mir 5 Minuten Zeit, ich nehme mir 1 Stunde Zeit, je nach Entscheidung, es kann auch mehr sein. Ich bin einfach mal ruhig und bin mit Gott im Gespräch, was er über diese Situation denkt. Und als zweites hilft mir immer wieder Bibel lesen. Nicht in jeder Situation gibt es einen konkreten Hinweis und einen konkreten Tipp. Soll ich jetzt das Auto kaufen oder nicht? Oder soll ich ein anderes Auto kaufen oder soll ich gar kein Auto mehr haben? Da kann ich jetzt nicht in der Bibel schauen und sagen, ja, kauf diesen Wagen. Kommt wahrscheinlich nicht vor. Aber trotzdem hilft sie mir immer wieder in Situationen, sagen, hey, was sind die Prioritäten? Was ist wichtig? Für was brauchst du überhaupt ein Auto? Machst du das Auto zum Gebrauchsgegenstand oder wird das ein Götze? Und es hilft mir immer wieder bei Entscheidungen, die richtig zu treffen. Sagen, ja, ich will meine Entscheidung auch unter die Herrschaft Gottes stellen und unter sein Reich. Und die Bibel und das Gebet helfen mir auch, liebevoller im Umgang zu sein mit Mitmenschen. Wenn ich gestresst bin, weil ich keine Zeit habe, dann vergesse ich das Bibellesen, ich vergesse meistens das Gebet oder ich mache ein sehr kurzes Gebet. Und dann merke ich auch, ich habe keine Liebe für meine Mitmenschen. Ich bin sehr eng und fokussiert auf irgendein Problem von mir. Und dann ist jede andere Person eine Ablenkung, eine Störung und es nervt. Aber wenn ich offen hingehen kann, mit offenem Herzen auf Menschen zugehen, dann können die auch kommen und können mich stören bei einer Entscheidung oder beim Arbeiten oder irgendwas. Und ich bin offen dafür und sage, ja gut, ich nehme mir jetzt Zeit für das. Und ich kann die Entscheidung meistens auch noch später treffen. Kurz zusammengefasst, wie treffe ich eine kluge Entscheidung? Ich achte auf mein Wohlbefinden. Bin ich fit? Habe ich genug gegessen? Bin ich ausgeschlafen? Kann ich mich auf die Entscheidung konzentrieren oder werde ich ständig abgelenkt? Wer kann mir bei den Entscheidungen helfen und gute Ratschläge geben? Ich lese in der Bibel und versuche mich daran zu orientieren. Ich bete und suche da im Gespräch mit Jesus herauszufinden, was die richtige Entscheidung ist. Und ich nehme mir Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich nehme mir Zeit, je nachdem, eine Entscheidung kann ganz wichtig sein, da nehme ich mir mehr Zeit. Eine Entscheidung kann schnell sein, sie kann dringlich sein, dann habe ich weniger Zeit. Aber die großen Lebensthemen sollten nicht in Hast getroffen werden, sondern ich habe eine Zeit und sage, hey, ich brauche für das 1 Woche, ich brauche vielleicht 1 Monat, ich brauche vielleicht 3 Monate. Und sage, okay, ganz wichtige Entscheidung, ich brauche 3 Monate Zeit. Und dann treffe ich die Entscheidung. Und Nach 3 Monaten treffe ich auch die Entscheidung. Und ich schiebe sie dann nicht noch weiter hinaus. Und noch weiter und noch weiter. Weil das ist das andere Problem. Wir schieben gerne Punkte hinaus. Ja, ich mache das später, ich mache das später, ich mache das später. Und dann entscheidet man gar nie so richtig. Wenn man es immer wieder hinausschiebt. Das sind so ein paar Punkte, die ich euch mitgeben will. Und ihr dürft jetzt einfach mal darüber nachdenken, was euch wichtig geworden ist. Und wir hören dazu ein Instrumental.